Hallo Klickenabendler, diesmal dir keine Autogeräusche. Hier sind
die Berna
und der Andreas. Wir haben es diesmal nicht geschafft, im Auto einen Podcast aufzunehmen und waren die letzten Tage auch viel beschäftigt. Aber wir dachten, wir sprechen trotzdem nochmal über den Pegasus-Event. Wir waren nämlich letzten Freitag und letzten Samstag bei Pegasus eingeladen und da waren auch ganz viele Blogger.
Ja.
Wie es so üblich war, gab es sehr viele Spiele zum Angucken, sehr viel wurde vor Ort gespielt, wir haben auch einiges vor Ort gedreht und wir haben uns auch viel mit Redakteuren und Bloggern unterhalten und auch das ein oder andere gegessen. Wir danken nochmal vielmals Pegasus für die Einladung, wie jedes Jahr hat es uns sehr gefallen, wir hatten schön viel Zeit vor dem Messestress uns die Neuheiten anzugucken und dachten, wir berichten jetzt mal über die Neuheiten, die wir vor Ort so gespielt haben. Angefangen hatten wir, beziehungsweise wenn ich jetzt hier in unsere Vorschau gucke, das erste Spiel, was auftaucht, ist eins mit A. Und zwar ist das dritte Spiel der Asterix und Obelix-Reihe erschienen, beziehungsweise wird erscheinen, Mission Zaubertrank.
Richtig, ich glaube, das war auch unser erstes Spiel da, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es ist ein kooperatives Spiel diesmal, ein kooperatives Kartenspiel. Also ich habe es zu viert gespielt, du glaube ich auch, ne? Wir waren ja nicht in der gleichen Runde.
Richtig, ich habe das kooperative Spiel mit Jörg gespielt, was bei kooperativen Spielen nicht immer so gut funktioniert.
Stimmt, also ihr habt abgelost.
Nee, wir haben tatsächlich sogar unsere 3 oder 4 Karten durchgespielt.
Na, okay. Also gut, also es ist ein kooperatives Kartenspiel. Wir haben es zu viert gespielt, das heißt, jeder erhält eine Rolle, nämlich es gibt Asterix, Obelix, Idefix und Miraculix als Auswahl. Jeder von den Charakteren hat eine Sonderfähigkeit und eine Spielfigur und in der Mitte des Spiel, also in der Mitte des Tisches liegt sozusagen das Dorf aus. Das heißt, es gibt verschiedene Plätze. Ich glaube, insgesamt waren es 5 oder 6, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, irgend sowas. Also wären schon mehrere. Ja.
Ich glaube 5 oder 6 waren es. Mehrere Orte sozusagen, die man besuchen kann mit seiner Spielfigur. Und auf diesen Orten kann man dann verschiedene Aktionen machen. Dann gibt es noch Rohstoffe. Genau, in der Mitte des Dorfes, sozusagen in der Dorfmitte, liegt immer eine Auftragskarte aus. Und den Auftrag versucht man zu erfüllen. Der Auftrag in der Regel hat sowas wie, wir brauchen, keine Ahnung, 2 Fisch, 3 Misteln und 4 Erdbeeren oder irgend sowas. Das sind nämlich die Rohstoffe im Spiel. Und sobald ein Spieler einen Teil dieser Aufgabe zum Beispiel erfüllen kann, dann geht er in die Dorfmitte und muss dann dementsprechend die Rohstoffe abgeben. Also zum Beispiel, man kann den Auftrag immer auch nicht auf einmal erfüllen. Das heißt, man kann immer nur einen Teil davon erfüllen. Man kann dann halt zum Beispiel 3 Erdbeeren abgeben und dann kriegt man einen Hinkelstein und kann den da drauflegen, damit dann der erste Teil der Aufgabe erfüllt ist.
Außer man ist Obelix. Obelix hat eine Spezialfähigkeit, dass er 2 Aufgaben erfüllen kann. Jeder Charakter hat, wie es für ein kooperatives Spiel üblich ist, nämlich eine Spezialfähigkeit, die irgendeine Regel bricht. Und genau, damit ist es eigentlich, wenn man zu viert spielt, auf jeden Fall muss man sich gut absprechen, damit die Sondereigenschaften auch optimal ausgenutzt werden.
Genau, was gab es noch? Es gab noch Helferkarten oder Hilfekarten, wie auch immer die hießen, weiß nicht genau mehr. Da konnte man an einen bestimmten Ort gehen, nämlich in dem Fall in die Hütte von Majestix. Und dort konnte man sich 3 Helferkarten holen. Und die Helferkarten sind in der Regel immer positiv. Das heißt, man kriegt irgendwelche Rohstoffe oder man konnte irgendwelche, man konnte zum Beispiel einen Teil einer Auftragskarte erfüllen, ohne die Rohstoffe zu haben, etc.
Jeder hat außerdem noch sein eigenes Spezialkartendeck, wo auch Sonderfähigkeiten drauf sind, die man halt auch ziehen muss.
Das sind die, die ich gerade gesagt habe.
Achso, die meinst du. Ja, okay. Mhm. Genau.
Die sind aber nicht unterschiedlich. Alle haben das gleiche Deck.
Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Genau, und man kann halt Zaubertrank trinken und dann würfelt man den Würfel.
Stimmt.
Und der Würfel gibt dann vor, ob man 2 Rohstoffe nimmt, 3 Rohstoffe nimmt oder aber auch eine Gefahr bekämpft. Denn jedes Mal nach einem Zug muss eine Gefahr aufgedeckt werden. Die sind in einem Sack, die sind doppelseitig bedruckt mit verschiedenen Symbolen. Man weiß also nie, wenn man eins auf den Tisch packt, welches Symbol auf der anderen Seite ist. Und wenn 2 Symbole auf einer Karte liegen, dann ist die Karte deaktiv, man kann die dann nicht mehr nutzen. Aber man kann sie wieder befreien, zum Beispiel mit dem Zaubertrank, wenn man halt das Symbol würfelt. Oder aber, wenn man sich für eine Aktion entscheidet und Plättchen aus dem Sack zieht und wenn dann gleiche Symbole auftauchen, dann darf man die auch entfernen. Ja, im Prinzip waren das aber groß und ganz alle Regeln. Ist eigentlich ein recht einfaches Kartenspiel für die Zielgruppe Familien- und Gelegenheitsspieler. Ja, und ist grafisch natürlich an Asterix und Obelix angegliedert. Es soll ja, glaube ich, auch dieses oder nächstes Jahr ein neuer Band rauskommen in der Comicreihe.
Nee, dieses Jahr.
Dieses Jahr, okay.
Nächste Woche.
Genau, ist von Ehapa, glaube ich, immer noch, ne? Der Asterix-Comic, meine ich. Genau, Miniaturen sind tatsächlich nicht enthalten, aber die kann man ja überall kaufen, im normalen Geschäft oder im Comicladen. Und dann kann man, wenn man möchte, auch die Pappmarker, wo Obelix in Asterix dargestellt ist, auch durch die Miniaturen austauschen, wenn man das Spiel schöner gestalten will.
Genau, also man kann, vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, man kann auch den Schwierigkeitsgrad anpassen. Man kann zum Beispiel, wenn man es relativ einfach spielt, sagt man, man muss 3 Aufträge erfüllt haben, bevor sämtliche Gefahrenmarker da liegen. Man kann es aber auch steigern, indem man sagt, man braucht 4, 5, 6, wie auch viele auch immer. Ja, und somit ist es auch variabel, was die Schwierigkeitsstufe angeht.
Ja, das Spiel ist von Michael Palm und Lukas Zach. Passt eigentlich relativ gut in die Asterix und Obelix-Reihe. Mir persönlich gefällt tatsächlich das Asterix und Obelix Mau Mau am besten, weil da auch ein Can-Stop-Mechanismus dabei ist, so ein bisschen Zockermechanik. Das Brettspiel war mir jetzt etwas zu simpel für meinen persönlichen Geschmack. Und jetzt ist Mission Zaubertrank, macht definitiv Spaß, ist mir persönlich aber auch ein bisschen zu wenig. Also ich möchte gern beim kooperativen Spiel eher etwas mehr Regeln haben und gerne auch komplexere Spielzüge. Das sind dann aber auch komplexere Spiele, die halt dann schon gehobenere Familienspiele sind oder komplexe Spiele, die ich normalerweise in dem Genre spiele. Das heißt, dass mit Mission Zaubertrank wird ja versucht, eine ganz andere Zielgruppe anzusprechen. Die Leute, die eher nicht so oft spielen, die eher auf der Comic-Ebene sind. Und ich denke, da ist der Pegasus Verlag auch genau richtig.
Ja, ich fand es auch, ich muss sagen, wir haben es ja nicht fertig gespielt. Der André hat es ja dann irgendwann abgebrochen, hat gesagt, oh, wir müssen jetzt das nächste Spiel spielen, sonst kommen wir nicht durch. Aber bis dahin hatten wir irgendwie schon so 5 Aufträge erfüllt. Also wir hätten das locker geschafft. Von daher war es mir eigentlich fast ein Ticken zu einfach. Klar, wir sind natürlich alles Vielspieler. Wir haben natürlich mega unsere Züge optimiert. Das heißt, wir haben dann schon immer gesagt, okay, wenn du jetzt den Zaubertrank benutzt, dann kann der nächste Spieler den wieder auffrischen und so weiter. Also wir haben das schon sehr gezielt eingesetzt, dass wir eigentlich immer versucht haben, die optimalen Züge rauszuholen. Das macht eine Familie sicherlich nicht. Und ich gebe dir recht, ich denke, für die Zielgruppe ist das auf jeden Fall genau richtig.
Ja, also einige Spiele haben wir vorher tatsächlich auch nicht durchgespielt, weil wir mussten relativ viel kennenlernen. Dann konnte man abends teilweise noch die Spiele spielen. Und dann wurden halt relativ schnell auch andere Spiele wieder vorgestellt. Ich habe es aber tatsächlich am Jörg seinen Tisch geschafft, dass wir Asterix und Obelix durchgespielt haben. Wir haben nämlich 4 Karten hingelegt und das haben wir genau als Punktlandung auch geschafft. Was noch unter den Neuheiten gehört, die jetzt in Essen vorgestellt werden, können wir aber erwähnen auch, ist BAM. Ihr habt es so gewollt. Das ist dann die 2. Erweiterung zu BAM. Diesmal wieder mit Karten ab 16 und 9 Begriffen. Und da sind die Begriffe drin, die die Fans haben wollten. Es gab einen kleinen Wettbewerb online und da haben einige mitgemacht. Boss Monster 2 lag, glaube ich, sogar vor Ort. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte die Zeit nicht, mir das anzugucken. Was wir uns aber kurz angeguckt haben, ist Brains Zaubertrank. Die Brains-Reihe ist ja inzwischen sehr beliebt. Das hat mal gestartet mit dem ersten. Da gab es auch eine App dazu. Und dann folgte Teil 2 und 3. Und ich meine, das ist jetzt, glaube ich, der 4. Teil mit Zaubertrank. Es geht wieder ums Gleiche. Es sind Blättchen ausliegend und wir müssen Rätsel alleine lösen. Also es ist ein Spiel für eine Person. Und man muss die Plättchen so auslegen, dass gewisse Konstellationen erfüllt werden. Wie zum Beispiel, dass in einer Spalte halt nur eine Spinne ist oder in einer anderen Spalte dann so und so viel von einer Sorte. Und es ist sozusagen ein schönes kleines Puzzlespiel. Dann habe ich hier als nächstes stehen Captain Sonar. Die Erweiterung war leider nicht vor Ort. Wir haben aber tatsächlich mal wieder das Grundspiel gespielt zu 8. Und ich habe mal die neue Rolle übernommen, nämlich die vom Funker. Das ist ja der sozusagen aufpassen muss, was das gegnerische Team macht und dann mitzeichnet den Weg und dann vorgibt, wo das gegnerische Team ist, damit man dann drauf schießen kann. Und ja, am Anfang war es relativ chaotisch und ich gebe zu, diese Rolle ist tatsächlich nicht so einfach zu spielen. Und ja, hat aber sehr viel Spaß gemacht und unser Team hat gewonnen. Hooray!
Yay!
Macht immer wieder Spaß, gerade auf so Events, wenn viele Blogger da sind oder viele Leute. Packt unbedingt Captain Sonar aus. Das ist immer eine Riesengaudi. Dann haben wir gespielt Dr. Microbe. Das hatten wir tatsächlich schon auf dem Nürnberger Spiel, auf der Nürnberger Spielwarenmesse gespielt, am Blue Orange Stand. Jetzt haben wir es hier nochmal kennengelernt und haben es auch eine kleine Runde gespielt, zusammen mit dem Nils, war glaube ich dabei. Ist sozusagen das zweite Doktor-Spiel. Das erste war ja Dr. Eureka, das zweite ist jetzt Dr. Microbe und das dritte soll dann nächstes Jahr erscheinen. Gibt schon beide Videos zu beiden Teilen, also so, ja, sowohl zum Grundspiel als auch jetzt zu Dr. Microbe als auch zu dem dritten, was nächstes Jahr kommt, gibt es schon bei uns online. Wir haben es jetzt mal eine Runde gespielt. Wir haben's, um was geht es denn generell?
Ja, um Viren eigentlich. Also jeder von uns hat so eine Petrischale vor sich liegen. Die Petrischale ist unterteilt in oben in drei kleine Teile, unten einen großen Teil. Und es gibt in der Mitte eine, auch eine Petrischale, wo ganz viele Viren drin sind. Und dann wird immer eine, auf, also eine Karte aufgedeckt, wo ein bis drei, glaube ich, ne? Ein bis drei Viren drauf sind und die muss man dann erstmal in seine Petrischale tun, auch an die angegebenen Positionen. Und dann eigentlich die Herausforderung ist, man muss dann sozusagen den vierten Bereich seiner Petrischale füllen mit der, mit dem Virus, der
passend ist.
Das kommt nämlich, sich unterscheidet.
Ja, das kommt drauf an, wo es ist. Es gibt ein großes Feld, da muss genau die Farbe rein, die in den oberen drei kleineren Feldern nicht ist und die Form, die in den oberen drei nicht ist. Ist man aber, ist ein kleines leer, kann da die Farbe übereinstimmen mit den anderen kleinen, aber die Form nicht. Also man muss auf jeden Fall mitdenken, geht auf Geschwindigkeit und man macht das auch nicht mit den Fingern, sondern man hat so eine kleine Pipette und Pinzette kann auch, ja genau, ja richtig, ne? Man hat eine kleine Pinzette und alle spielen gleichzeitig. Ein lustiges kleines Gaudi-Spiel, passt gut in die Reihe Dr. Eureka rein.
Ja, genau, dann gab es noch diesen Mutantenvirus oder wie auch immer der dann heißt, den man ja seinen Mitspielern geben kann und die müssen den dann erstmal loswerden, bevor genau. sie weiterbauen können.
Dürfen ihre Aufgabe aktuell nicht machen, das heißt, wenn sie gerade was in der Hand haben und man kriegt diesen Virus ab, muss man ihn erstmal in die Mitte zurückgeben. Ja, hat mir persönlich ganz gut gefallen. Denke, das baut die Reihe gut aus. Und ich denke auch, das dritte Spiel haben wir ja auch schon gespielt, ganz kurz auf der Nürnberger Spielwarenmesse, passt da sehr gut rein. Alle Spiele sind vom Roberto Frager, soweit ich weiß, und das Material ist echt schön gemacht. Dann habe ich hier als nächstes F. F haben wir ein Kinderspiel gespielt, Fuchs, du hast das Huhn gestohlen. Gehört jetzt zu den Spielen, die ich ehrlich gesagt nicht so gut hinbekommen habe als Erwachsener. Es liegt eine Schachtel da mit ganz vielen geschlossenen Türen. Und dann kriegt der nächste Spieler einen Würfel und muss immer ein Symbol würfeln. Und wenn er das viermal oder eine gewisse Anzahl geschafft hat, ist mein Zug vorbei. Also ein bisschen so wie damals das Kinderspiel, wo man die Schokolade aufmachen musste. Wenn er sechs gewürfelt ist, musste man alles wieder ablegen. Der andere Spieler, der hat einen Schlüsselbund in der Hand. Da ist ein kleiner Schlüssel dran und man greift das sozusagen an einer Kette, an einem Ring an und muss diesen Schlüssel in die Löcher der Türen balancieren und das dann ein bisschen verhaken und dann die Tür nach oben ziehen. Schafft er das innerhalb der Zeit, bis der andere sozusagen viermal, also innerhalb der Zeit, bis sein Zug beendet ist, dann darf man das Türchen behalten, beziehungsweise kriegt dann halt den Fuchs, der auf der anderen Seite dargestellt ist, vor sich hingeschoben. Und je nachdem, welche Tür man aufdeckt, kommt ein Sonderfigürchen in die Spielmitte. Und das Spiel endet, sobald vier oder fünf, glaube ich, davon in der Mitte liegen und dann kommt es zum Showdown.
Genau, und dann wird halt wird dann aufgedeckt, nämlich bestimmte Eigenschaften, also man hat ja vor sich dann diese ganzen Füchse liegen und dann wird dann aufgedeckt, also zum Beispiel den Fuchs, der Fuchs, den wir suchen, der trägt einen Schnurrbart. Und das heißt, alle Spieler, die Füchse ohne Schnurrbärte haben, können die dann schon eliminieren. Genau, und so geht das dann weiter und dann bleibt am Ende, bleibt dann ein Fuchs übrig, also keine Ahnung, es wird dann gesagt zum Beispiel, der trägt ein Halstuch oder er trägt einen Hut und dann bleibt irgendwann nur noch ein Fuchs übrig und der Spieler, der dann den Fuchs sozusagen vor sich ausliegen hat, der hat das Spiel gewonnen.
Gleichzeitig gibt es einen kleinen Mechanik, um den führenden Spieler einzubremsen, nämlich immer die, die mehr Füchse kriegen, die müssen eine spezielle Eigenschaft erfüllen, wenn man das nächste Mal an Zug kommt. So kann es passieren, dass man die Kette vom Schlüssel weiter oben anfassen muss, dann ist es deutlich schwieriger, sie in ein Schlüsselloch einzuführen. Oder man muss auf einem Bein stehen oder nur mit einem Auge. Das macht es alles dann schwieriger. Ich persönlich hätte die Schwierigkeit nicht gebraucht. Ich hatte so oder so meine Probleme, was echt peinlich ist. Weil der Rest hat es echt gut hinbekommen. Ich fand das Material echt schön gemacht. Ich war einfach zu dämlich.
Ja, weil echt so schwer ist es eigentlich echt nicht. Also ich fand, das war ein richtig schönes Spiel. Ich meine, ich kann nicht beurteilen, ob es Kindern dann Spaß macht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Kinder das auch total mögen. Aber ich fand, wir hatten jetzt eine reine Erwachsenenrunde und selbst wir hatten viel Spaß mit dem Spiel. Also ich fand es richtig gut und das ist auf jeden Fall was, was ich denke, yay, da hätte ich total Lust, das mal mit Kindern zu spielen.
Ist übrigens auch wieder ein Kinderspiel von den Brands. Genau, nach F kommt H. Bei H haben wir Heaven and Ale vor Ort kennengelernt. Ich glaube, vor Ort gespielt hat es fast keiner. Wir haben es für euch aufgenommen. Ich habe es aber in Mallorca gespielt und habe davon ausführlich in unserem Mallorca-Podcast berichtet. Also hört euch den gerne mal an. Mir persönlich gefällt das Spiel ganz gut. Wir können aber mal kurz wiedergeben, um was es kurz geht, weil wenn ihr es ausführlich wissen wollt, hört den anderen Podcast von uns, der schon online ist.
Ja, genau. Eigentlich jeder von uns besitzt einen Klostergarten. Und dieser Klostergarten, der hat eine schattige Seite und eine sonnige Seite. Und wir versuchen, Rohstoffe möglichst geschickt anzubauen. Und es macht einen Unterschied, ob man die auf die schattige Seite anbaut. Da kann man nämlich Geld generieren. Oder man baut sie auf die sonnige Seite an und da kann man sozusagen seine
Marker weiter nach vorne
setzen. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, seine Rohstoffmarker weiter nach vorne setzen.
Wasser und Hopfen, Malz etc.
Genau. Also weil eigentlich wollen wir ja das beste Bier brauen. Also wir sind alle Bierbrauer. Und genau, und man hat auch noch einen Braumeister. Das ist auch ganz wichtig, den nach vorne zu bekommen, weil das ist dann der Multiplikator, um am Ende vom Spiel dann halt auch Siegpunkte zu kriegen.
Ist ein schönes Dilemmaspiel, weil man bewegt sich auf dem Brett, wo man halt die Marker kriegt, die man platzieren kann. Um sie zu platzieren, muss man die aber bezahlen. Auf der dunklen Seite kosten sie relativ wenig und generieren Geld. Auf der hellen Seite generieren sie halt Siegpunkte bzw. sorgen dafür, dass meine Marker nach oben kommen. Und das brauche ich, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Aber da kosten sie doppelt so viel. Und ich habe eigentlich immer zu wenig Geld. Ich muss es immer schön organisieren. Ich muss überlegen, wo ich die Marker hinsetze. Man kann die Marker auch nochmal aktivieren durch Wertungen. Beziehungsweise, wenn ein Kreis voll wird, werden sie neu aktiviert. Dann kommt es aber darauf an, ob der Kreis halt hohe Zahlen hat oder niedrige. Und ja, hat ganz viele Drehschrauben und mir persönlich hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich finde es einzig allein schade, dass das Spiel, das hätte meiner Meinung nach super perfekt in die Eckart-Holz-Spielreihe gepasst. Das wird es aber, soweit ich weiß, nicht. Aber trotzdem ist es ein sehr schönes, sehr gehobenes, würde ich auch sagen, Vielspielerspiel, wo man mehrere Regeln erstmal verstanden haben muss, um das Spiel gut zu spielen. Und man braucht da mehrere Partien, um das perfekt kennenzulernen und Verschiedenes auszuprobieren.
Ja, wir haben es jetzt auf dem Pegasus-Event nur anspielen können, weil die Zeit nicht gelangt hat, um das komplette Spiel zu spielen, weil es gab immer so Slots, in denen man die Spiele kennenlernen konnte. Und ja, das Spiel, das dauert dann doch schon, ich weiß nicht, was auf der Schachtel steht, aber ich würde mal tippen, so in der ersten Partie zu viert so um die 2 Stunden, also zwischen 90 Minuten und 2 Stunden wahrscheinlich. Und dementsprechend haben wir es nur angespielt. Ja, grundsätzlich fand ich es durchaus interessant. Wir hatten allerdings einen Regelfehler drin und deswegen lief das Ganze etwas holprig an. Ich müsste das tatsächlich einfach nochmal spielen.
Dann habe ich hier stehen Indian Summer, denn das kommt ja bei Edition Spielwiese raus und Edition Spielwiese wird vertrieben von Pegasus Spiele. Und genau, das haben wir auch schon mal ausführlich im Berlin-Podcast besprochen. Wir waren ja auf der Berlin-Con und da haben wir es vor Ort auch gespielt, hat uns auch sehr gut gefallen. Wenn euch die genauen Regeln interessieren, hört wie gesagt auch in dem Podcast rein. Oder schaut euch unser Video an, was demnächst erscheint. Da wird es ausführlich vom Julian vorgestellt. Der erklärt alle Regeln und ihr könnt es dann in Essen spielen. Ist im Prinzip, hat einige Ähnlichkeiten zum Cottage Garden. Es spielt sich aber dann doch anders und es ist etwas gemeiner. Es hat nämlich deutlich direktere Interaktionen als Cottage Garden. Man kann nämlich direkt von einem Mitspieler Elemente klauen, die er sich eigentlich schon gebunkert hat. Und es ist ein doppeltes Puzzlespiel, weil man normal seinen Plan vollpuzzelt, aber auch in den Puzzleteilen teilweise halt Löcher drin sind. Und die versuche ich auch wieder als Puzzle-Element abzulegen, denn das bringt mir Sondereigenschaften. Hat mir persönlich gut gefallen und ich würde sagen, jeder, dem Cottage Garden ein wenig zu wenig war von der Komplexität, der wird hier voll und ganz aufgehen. Wer denkt, Cottage Garden ist sozusagen das Maximum schon, was er an Regellektüre lesen will, dem dürfte Indian Summer vielleicht ein bisschen zu komplex sein.
Ja, grundsätzlich hat mir es eigentlich auch gut gefallen. Ich finde es ja so, Puzzlespiele mag ich ja generell, ich finde die ja schön. Und von daher hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich fand es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, man muss ein bisschen mehr überlegen, was man vielleicht, was vielleicht jetzt auch nur an der ersten Partie lag, wie auch immer. Aber es hat mehr Ebenen, sagen wir es mal so. Es hat mehr Ebenen als Cottage Garden, weil man muss nicht nur puzzeln, man muss dann auch die Löcher noch richtig puzzeln. Und das ist schon ein bisschen tricky. Also da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber es hat mir grundsätzlich gut gefallen.
Dann haben wir auch ein Würfelspiel vor Ort gespielt. Und zwar kommt von Istanbul das Würfelspiel raus. Das erinnert in sehr vielen Elementen eigentlich an das Brettspiel.
Richtig. Ich würde sagen, das war im Familienbereich eins meiner Highlights. Das war sehr nett. Genau, man hat 5 Würfel, man darf sie nur einmal würfeln. Seitdem man hat einen weißen Kristall, dann kann man auch nochmal einen Reroll machen, aber grundsätzlich hat man die Würfel nur einmal, also man würfelt nur einmal und hat dann 2 Aktionen mit diesen Würfeln zur Verfügung. Es gibt eine Übersicht, was man alles für Aktionen machen kann. Also man kann sich zum Beispiel für 2 gleiche Rohstoffe ein Plättchen nehmen. Das ist sinnvoll, weil man später auf dem Brett, man versucht ja wie in Istanbul auch, man versucht die roten Edelsteine zu bekommen und man, also im Spiel zu viert braucht man zum Beispiel 5 rote Edelsteine und die kann man auf verschiedene Arten und Weisen bekommen. Zum einen Art auf dem Brett ist zum Beispiel, indem man 4 gleiche Rohstoffe erwürfelt. Und da das ja schwierig ist mit 5 Würfeln, kann man halt vorher sich Plättchen besorgen, die man dann in dem Zug sozusagen als zusätzlichen Würfel dieser Farbe nutzen kann.
Die Würfel kann man auf verschiedene Art und Weise nutzen. Gleiche bringen mir meistens Plättchen ein. Es gibt ein Symbol, was mir Münzen einbringt. Es gibt ein Symbol, wo ich Karten ziehen kann und kann Aufträge erfüllen. Dadurch kann aber auch die Mitspieler eventuell was bekommen. Ja, und es ist ein sehr fluffiges Würfelspiel. Ich glaube, wir haben es auch ausführlich in unserem Mallorca-Podcast vorgestellt. Wenn ihr es detailreicher wissen wollt oder ihr guckt euch dann das Video an, was noch vor Essen online geht, wo wir es euch ganz detailreich vorstellen. Ich würde aber auch sagen, wie Bernhard, es ist eins der Highlights von Pegasus dieses Jahr. Sehr schönes Würfelspiel, macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist nicht ganz so einfach, weil tatsächlich, also es ist relativ zwar schnell erklärt, weil alle Aktionen zusammenhängen, aber wer so etwas komplexere Würfelspiele noch nie gespielt hat, der wird da erstmal ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Aber ich finde es ein sehr schönes Würfelspiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich hier stehen, haben wir nicht vor Ort gespielt, aber haben wir tatsächlich vorher schon gespielt, Kick It. Haben wir halt jetzt noch nicht oft genug gespielt, um das gescheit vorzustellen, beziehungsweise das Wetter hat nicht so mitgespielt, weil wir waren, als hier gutes Wetter war, waren wir nicht daheim. Ist ein 2-Personen-Spiel oder halt man kann es auch zu 4 oder zu 6 spielen. Man spielt es Outdoor oder Indoor und es ist im Prinzip eine Fußballsimulation mit einem Ball. Und das Tolle ist, dass man nicht den Ball kickt, sondern so kleine Minifiguren. Und das macht uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich denke, wir werden es ausführlich nächstes Jahr vorstellen, wenn dann auch das Wetter gut ist und von uns gut ausgenutzt werden kann. Und berichten dann auch nochmal ausführlich darüber. Wer aber mal ausgefallene Outdoor-Spiele spielt, der sollte sich Kick It angucken. Wobei das kein Echtzeitspiel ist. Also erwartet da jetzt nicht ein normales Fußballspiel, sondern es geht eher in die Richtung, es ist ein bisschen wie Shuffleboard, ein bisschen Geschick und ein wenig Fußball ist natürlich auch drin. Beziehungsweise ganz viel Fußball vom Thema her. Aber es ist jetzt kein Echtzeitspiel, sondern man spielt tatsächlich einer 2 Züge und dann der andere. Und es kann dadurch schon sehr strategisch auch sein. Genau, dann haben wir uns vor Ort ganz kurz angeguckt. Kofferpacken, extrem. Ganz einfaches Kartenspiel, was sehr, sehr ähnlich zu Kofferpacken ist, aber eine Kleinigkeit anders hat. Erinnerst dich nicht mehr dran. Nee. Da liegen ganz viele Karten aus, die man verschieden interpretieren kann. Und ich muss immer 2 kombinieren. eine als Hauptwort und eine als Beschreibungswort. Also wenn da zum Beispiel ein was hat er als Beispiel gehabt? Wenn da ein Auto ist, kann ich das als Fahrzeug verwenden oder auch als schnell. Und da, wenn da eine Malpalette ist, kann ich das als Malpalette verwenden oder als bunt oder als rot oder zum Beispiel mit dem Auto zusammen ein rotes Auto. Und dann muss ich das auch noch mit einem Buchstaben kombinieren, lege diese drei Karten vor mir ab. Im besten Falle habe ich den Buchstaben mehrmals verwendet, also zum Beispiel ein roter Raser wäre zum Beispiel ein R, die Malpalette und das Auto. Und der nächste muss das dann wiederholen und muss dann auch wieder eine Kombi bilden. Und es wird so lange gespielt im Prinzip, bis eine bestimmte Fehleranzahl erreicht ist und dann werden die Punkte ausgewertet. Ist also im Prinzip wie Kofferpacken, aber nochmal schwieriger, deswegen Kofferpacken extrem. Dann haben wir mit dem lieben Peter ganz, ganz spät, ich glaube sogar nach Mitternacht war das, ich bin mir gar nicht sicher, hat er uns eine Partie Lovecraft Letter erklärt und wir haben das zweimal gespielt. Und die Berner und ich sind ganz große wir sind auch ganz große Lovecraft-Fans, definitiv. Haben wir ja auch in unserem Familienwappen und wir spielen auch das Rollenspiel total gerne und haben auch alle Bücher gelesen. Und wir sind aber auch vor allem ganz große Love-Letter-Fans. Das heißt, da sind zwei Sachen miteinander vermengt, die wir beide sehr, sehr mögen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie hat uns das Spiel gefallen und vor allem, ist es denn was anderes oder ist einfach nur thematisch das gleiche Spiel? Also eine andere Thematik, aber die gleichen Regeln.
Also ja, die Grundregeln sind natürlich schon identisch, ne? Man hat eine Karte auf der Hand, man zieht eine Karte, man macht eine der beiden Aktionen, also legt die Karte wieder vor sich ab, macht die Aktion, versucht als Letzter drin zu bleiben. Das ist natürlich schon identisch, aber es ist schon was anderes. Nämlich gibt es jetzt sozusagen alle Karten nochmal in Wahnsinnig.
Also einfach, es gibt eine 1 in Wahnsinnig, eine 2 in Wahnsinnig und so weiter.
Genau. Und wenn man sozusagen eine Wahnsinnig-Karte vor sich ausliegen hat, dann muss man zu Beginn seines Zugs erstmal eine vom Stapel ziehen, aufdecken. Und muss gucken, wenn das auch eine wahnsinnige Karte ist, dann ist man leider wahnsinnig geworden und scheidet sofort aus dem Spiel aus.
Warum sollte ich denn dann eine wahnsinnige Karte vor mich ablegen?
Ja, weil die halt dann doch ziemlich gute Eigenschaften teilweise haben. Und,
bis zu Cthulhu, die 9 zum Beispiel, wenn man die hat und kann die ausführen, die 8, okay, dann hat man sofort das Spiel gewonnen zum Beispiel. Also die sind alle viel, viel aggressiver. Ich kann aber, wenn ich eine auslege, die Aktion noch nicht machen, erst mit der zweiten, die ich ausspiele, kann ich die Wahnsinnsfunktion nutzen. Hat also ein bisschen so ein Can't-Stop-Feeling dabei, also ein bisschen noch mal mehr zocken, wenn man so eine Wahnsinnskarte in seinem Deck hat, weil man riskiert, vorher rauszugehen. Aber dafür kann man ab jetzt halt die Wahnsinnsfunktion nutzen, wenn man dann noch eine Wahnsinnskarte auf die Hand kriegt. Genau, und da wurde schön illustriert. Alle haben eine andere Illustration, passend thematisch horrormäßig. Auf der Rückseite sogar mit einem schönen Siegel und mit so einem Monsterarm. Ja, wie hat es uns gefallen?
Ich fand's gut. Ich fand's tatsächlich besser als das Hobbit-Love-Letter-Ding, was ich nämlich eigentlich, wo ich dachte, ja, da hat sich ja eigentlich nichts geändert, nur
bis die
Illustration.
Auf die Null halt.
Ja, aber das war mir. Da spiele ich halt lieber das Original dann. Also von daher, das hat mir schon besser gefallen, weil es tatsächlich anders ist.
Also ich finde das Hobbit auch gut. Also ich mag generell fast alle Loveletter-Varianten. Aber auch die hat mir ganz gut gefallen. Ist immer die Frage, mit wie vielen Personen man ist, weil de facto die Personenanzahl ist hier anders. Das Lovecraft-Letter kann ich mit 2 bis 6 Personen spielen, während beim normalen Loveletter nur 2 bis 4 geht. Oder jetzt mit der Big Box kann man es ja exakt sozusagen zu 8 spielen. Na, also passend zum Thema oder so würde ich das dementsprechend raussuchen. Wenn man denn das Spiel noch gar nicht kennt, würde ich vielleicht trotzdem mit dem Klassischen anfangen. Und wenn man es oft genug gespielt hat, würde ich gerne Lovecraft-Runden spielen.
Ja.
Dann als Neuheit haben sie noch Magic Maze gehabt, Alarmstufe Rot. Das war aber nicht da. Das wird halt erst in Essen produziert und erst dort vor Ort kann man es spielen. Aber das kommt dann in Essen raus. Da freuen wir uns sicherlich auch schon sehr drauf. Es kommen einige Munchkin-Sachen raus, die haben wir uns vor Ort jetzt auch nicht angeguckt. Was noch rauskommt, sehr spannend, aber das hatten wir leider die Zeit nicht, es vor Ort zu spielen. Sie hatten ganz wenige Exemplare nur davon da. Nations, das Würfelspiel und Nations, das Würfelspiel, die Erweiterung der Aufstand. Das Spiel war schon mal draußen vor einiger Zeit. Das kam nämlich bei Lauter Pelit raus. Und da war, ich weiß gar nicht, ob deutsche Anleitung damals enthalten war. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Das wird auf jeden Fall jetzt die original deutsche Ausgabe davon bei Pegasus Spiele. Ich glaube, Asmodee hat die Lauter Pelit-Ausgabe damals vertrieben. Und jetzt kommt sie komplett gleich mit Erweiterung bei Pegasus raus. Und wir fanden das Würfelspiel damals ziemlich gut.
Richtig. Von daher, ich habe es ja jetzt leider nicht gespielt, aber auf die Erweiterung freue ich mich auch, weil ich fand das Würfelspiel ziemlich gut. Und das ist auf jeden Fall was, was ich mir angucken werde.
Wenn euch das weiter interessiert, ich glaube, wir haben sowohl ein Video gehabt als auch es ausführlich per Test vorgestellt. Und ja, wir schauen uns das sicherlich mit Erweiterung dann auch noch an. Dann kommen wir zu einer Neuheit, die natürlich auch die Vielspieler-Neuheit schlechthin, glaube ich, in den ganzen Neuheiten ist bei Pegasus, beziehungsweise Edition Spielwiese. Und es dürfte damit auch das komplexeste Spiel gewesen sein, was wir vor Ort gespielt haben. So.
Komplexer als Heaven or Hell, keine Ahnung.
Ja, ist so ungefähr schon, also schon eine harte Liga, würde ich sagen. Noria, wobei es gar nicht so viel Regeln hat, beziehungsweise die Regeln sich sehr leicht erklären lassen, wenn man es denn schon mal gespielt hat. Aber es ist definitiv ein reines Vielspielerspiel, weil man schon überlegen muss, wie man diesen tollen Radmechanismus verwendet, um gescheite Züge zu machen.
Ja, genau. Also man hat ja dieses, jeder hat ja so sein Rad vor sich und in diesem Rad sind zu Beginn schon einige Scheiben drin, aber es sind auch noch Lücken und man dreht das Rad und also das Rad besteht aus drei Ebenen und man muss also auf jeder Ebene, jede Ebene dreht sich anders. Ich glaube, also oben um 180 Grad, dann um 90 und ich glaube dann um 60 oder sowas. Und je nachdem, was man dann halt für Aktionen in dem Fall freigeschaltet hat, kann man dann halt seine Aktionen nutzen. Die müssen allerdings zusammenhängend sein. Dementsprechend kann man nicht einfach alle Aktionen nutzen, sondern manchmal halt auch nur zwei oder im allerschlechtesten Fall nur eine, wenn man ganz doof platziert hat oder gedreht hat. Genau.
Wir haben das ausführlich besprochen, auch wieder auf der BerlinCon Podcast. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich noch mehr vorab gespielt als sonst. Wir haben ein Video dazu aufgenommen, was etwas länger ist. Ich glaube, fast 40 Minuten oder 50 Minuten, wo der Julian wirklich es sehr ausführlich mit ganz vielen Beispielen vorstellt, dass man einen sehr guten Eindruck von dem Spiel bekommt. Und wir haben auch schon unseren Ersteindruck berichtet auf der BerlinCon. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es toll, dass die Sophia damit ihr erstes Spiel platziert hat beim Verlag. Und jeder, der komplexe Spiele mag, also wirklich kein Familienspieler, der sollte darauf einen Blick wagen, der sollte das ausprobieren, weil die Basismechanik, die ist schon neu, dieser ganze Radmechanik ist neu. Das, was ihr sonst auf dem Brett macht, sind wir mal ehrlich, da ist jetzt nicht mega viel Innovation drin. Man macht das Übliche, man holt sich Rohstoffe, man wandelt die Rohstoffe um, man bewegt sich auf dem Brett, aber man versucht halt dieses Rad dazu zu verwenden und das immer optimal zu seinen Zügen anzupassen. Das ist gar nicht so einfach, weil sich das bewegt. Da muss man überlegen, lohnt sich die Scheiben umzudrehen, um sie doppelt zu nutzen. Und das ist dann im Prinzip der Endclou. Hinzu kommt noch, dass sie einen sehr schönen Wertungsmechanismus haben, wo man entweder dafür sorgt, dass man nach oben, also wenn man den beeinflusst, sorgt man immer dafür, dass man seinen vielleicht nach oben stockt und gleichzeitig einen anderen ein bisschen ärgern kann und dem ein bisschen weniger Punkte beim Multiplikator gibt. Ist also eine sehr schöne Mischung aus altbekannten und aus neuen innovativen Elementen und super schön illustriert, das kann man auch soweit sagen, weil die Grafik war schon die fertige und es wurde von einem gewissen Herrn
Menzel.
illustriert und sieht dementsprechend auch sehr märchenhaft und schön aus. Genau, dann haben wir auch noch vor Ort kurz gespielt. Ich glaube, die Bern hat eine Runde gespielt. Ich habe kurz nur zugeguckt. Ich habe das schon mal vor Jahren gespielt und fand es schon ganz gut. Das Spiel Okia Second Edition ist das jetzt in dem Fall die Neuauflage in Deutsch, weil das war mal vor Urzeiten, ich glaube, bei Jagd der Lea draußen.
Ja, genau. Also die Regeln sind immer noch genau die gleichen. Es ist weiterhin ein Zwei-Personen-Spiel. Man legt die Karten, also es sind ja so Plättchen, so quadratische Plättchen. Man legt ein, oh, jetzt darf ich nicht lügen, 5x5 oder 4x4.
Irgend sowas.
Also ich glaube, es sind 5x5. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Fällt aus.
Vier mal
Nee,
vier.
4x4. Also es ist ein 4x4-Feld und die Plättchen liegen aus. Und auf diesen Plättchen sind immer bestimmte Sachen abgebildet. Also zum Beispiel Vögel oder Blumen oder Fahnen oder Sonne oder sonstige Sachen. Ein Spieler beginnt und legt seine Geisha auf eins dieser Plättchen. Es muss ein Randplättchen sein und nimmt dann dieses Plättchen sozusagen raus und legt es neben das Spiel. Und jetzt muss der nächste Spieler muss jetzt seine Geisha auf ein Plättchen platzieren, was eine der beiden Eigenschaften des bereits rausgelegten Plättchens besitzt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Plättchen entferne, was Sonnen und Blumen hat, dann kann der nächste Spieler nur auf ein Plättchen legen, was entweder Sonnen hat oder Blumen. Und somit, das Ziel des Spiels ist eigentlich, dass man versucht, vier in einer Reihe zu kriegen, nämlich horizontal, vertikal oder diagonal,
Oder sogar im Quadrat.
genau, oder sogar im Quadrat. Und wer das zuerst schafft, der hat das Spiel gewonnen. Und ich versuche natürlich dann möglichst taktisch auf bestimmte Plättchen zu legen, damit mein Gegner gezwungen ist, auf andere zu legen und entweder mir dann wieder einen Vorteil gibt, dass ich auf eins legen kann, was ich brauche, oder dass der Gegner oder man versucht halt dann sozusagen zu verhindern, dass der Gegner auf Plättchen setzen kann, um seine Reihen zu vervollständigen.
Oder man schafft es einfach, dass der Gegner keinen Zug mehr machen kann. Da hat man auch gewonnen. Das geht nämlich auch,
Stimmt, ja.
weil tatsächlich jedes Symbol nur exakt viermal im Spiel vorkommt. Also schaffe ich es, die letzte Sonne zum Beispiel zu nehmen oder die letzte Flagge. Und der andere kann das andere Symbol, was auf der Karte ist, auch nicht mehr nehmen. Dann habe ich das Spiel gewonnen. Ja.
Richtig, korrekt. Ja, also ich finde es immer noch, ich fand es damals schon ein gutes Zwei-Personen-Spiel, finde ich immer noch. Es ist schnell gespielt, also so eine Partie dauert vielleicht 10 Minuten maximal. Ich finde, das ist sehr taktisch und ja, gefällt mir weiterhin gut.
Passt also auch gut zu der asiatischen Reihe, die Pegasus gerade so startet, weil sie haben ja auch mit Onitama ein schönes Zwei-Personen-Spiel zu Nürnberg schon vorgestellt, was man auch in der Zwischenzeit kaufen kann. Und auch das ist ein super tolles Spiel aus dem asiatischen Raum. Und ich denke, das werden wir jetzt bei Pegasus ab und an mal wiedersehen. Ne? Also auch mit Love Letter haben sie ein japanisches Spiel rausgebracht, auch wenn es bei ALG vorher in Amerika rausgekommen ist. Und auch mit einem unserer Lieblingsspiele zu zweit, wo mir gerade der Name nicht einfällt.
Elements.
Elements, genau, das war auch ein ursprüngliches japanisches Spiel. Asiatisches zumindest. Okay, dann haben wir vor Ort noch Port Royal, das Abenteuer beginnt, angespielt. Wir haben es nicht fertig gespielt, wir haben es auch nicht durchgespielt. Es ist sozusagen die zweite Erweiterung zu Port Royal und bringt wieder so eine Art Legacy-System mit. Eine Geschichte wird erklärt und es gibt immer so schöne Ereigniskarten, die man aufdeckt und dann werden Karten eingemischt. Und jetzt gibt es ein neues Piratenschiff und man kann es sowohl kooperativ als auch kompetitiv spielen und es erweitert halt das ganze Spielsystem von Port Royal. Dadurch, dass wir es halt abgebrochen haben und eigentlich auch nicht wirklich spoilern wollen, glaube ich, lassen wir es dabei.
Ja, also das Wichtige ist eigentlich dieser Storytelling-Aspekt, der jetzt da
Genau.
reinkommt. Also man spielt sozusagen eine Geschichte nach, man hat auch weiterhin, also wir haben jetzt den kompetitiven Modus gespielt, man hat bestimmte Aufträge, was man versucht zu erfüllen und ja, also das Grundprinzip von Port Royal bleibt natürlich bestehen.
Genau, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das jetzt erstmal zum Anspielen. Und ich hoffe, das wird weitergeführt und das Spiel ist auch gut. Aber mehr können wir dazu nicht sagen, weil wir es, wie gesagt, abgebrochen haben. Nicht, weil das Spiel nicht gut war, weil die Zeit einfach nicht gelangt hat. Also, jeder, der Port Royal mag, zuschlagen. Dann haben wir vor Ort ein ganz kleines, nein, ein ganz großes Kuscheltier gesehen.
Das Pummel-Einhorn.
Da war das war schon mehr als lebensgroß, ein riesiges Pummel-Einhorn mit einem riesigen Keks in der Hand, ganz weich. Haben auch schöne Bilder mitgemacht. Und warum war das Pummel-Einhorn vor Ort? Weil auch Pegasus ein Pummel-Einhorn-Kartenspiel rausbringt, beziehungsweise ein Pummel-Einhorn-Kinderspiel. Warum auch? Weil wir beim Kosmos-Event schon ein Spiel davon gesehen haben. Das haben wir aber nicht gespielt. Aber de facto haben wir das Pummel-Einhorn-Spiel gespielt. Denn das war das Kinderspiel mit dem Igel, wo mir gerade der Name nicht
Kein
einfällt.
Igel. Sabrina Stachelschwein.
Ja, genau. Und im Prinzip ist das Pummel-Einhorn der Kick-Fä-Marathon. Auch eigentlich genau das gleiche Spiel, aber halt mit dem Pummel-Einhorn. Ja, das bewegt sich halt reihum rum und lässt, ich weiß gar nicht, also und frisst Kekse auf, richtig.
Genau. Und man versucht halt im Prinzip seine Kekse zu behalten, zu verteidigen und wer als erstes keine Kekse mehr hat, der ist raus.
Und der Rest kriegt dann Siegpunkte, je nachdem, was er vor sich hat.
Genau.
Genau, und das kann man beeinflussen mit einem Würfel, der gibt einem die Zahl vor. Man kann halt entscheiden, ob man nach links oder nach rechts geht. Und manchmal sagt der Würfel auch, ich glaube, 1 bis 5, da kann man sich's komplett aussuchen.
Das weiß ich
Und
nicht
man
mehr.
versucht halt, die Kekse der Mitspieler wegzuessen und seine zu beschützen. Das ist das Pummel-Einhorn. Dann haben wir vor Ort gespielt Queen Domino. Das ist sozusagen der Nachfolger oder eine Variante von King Domino. Was uns jetzt nicht sehr wundert, weil das Spiel hat uns sehr, sehr gut gefallen, King Domino. Und es ist das Spiel des Jahres. Dann sollte man auch eine Variante oder eine Erweiterung rausbringen. Und Queen Domino ist ein eigenständiges Spiel, aber man kann es auch als Erweiterung zu King Domino nutzen und die beiden zusammenmischen und es dann sogar mit bis zu 8 Personen spielen. Wir haben ein ausführliches Video vorgenommen, ein ausführliches Video vor Ort gedreht, aber wir geben euch mal kurz trotzdem einen kurzen Einblick. Was ist denn anders als bei King Domino?
Ja, im Prinzip der wichtigste Aspekt ist natürlich, dass es eine weitere Landschaft gibt, nämlich in dem Fall jetzt die roten Bauplätze. Man verbaut also der Grundmechanismus ist natürlich der gleiche. Man verbaut die Teile wieder in seinem, ja,
Königreich.
genau, mir ist nur das englische Wort eingefallen. Und genau, man verbaut die und sobald man einen roten Bauplatz verbaut, hat man jetzt mehrere Optionen. Zum einen gibt es Ritter neu, die kann man immer nach seinem Zug platzieren und kriegt dann so viel Geld, wie die Landschaft groß ist, auf der man den Ritter gerade platziert hat.
Und das sind wirklich kleine Holzritter.
Richtig. Man kann den Ritter aber immer nur auf dem gerade gelegten Plättchen platzieren. Das heißt, sagen wir mal, ich lege ein Plättchen mit Grün und mit Wiese und Wald an. Dann kann ich das halt zum Beispiel auf die Wiese platzieren und kriege 3 Geld, weil das dann 3 groß ist oder sowas. So, jetzt wollte ich aber eigentlich auf die roten Bauplätze kommen, nämlich als weitere Option kann man dann aus der Mitte, es gibt in der Mitte eine Auslage, kann man dann Gebäude kaufen für Geld, die man dann auf seine roten Bauplätze platzieren kann. Und die Gebäude bringen einem in der Regel Ritter oder Türme oder Siegpunkte fürs Ende des Spiels. Oder man kann auch die roten Bauplätze haben nämlich keine Kronen, also die roten Felder haben keine Kronen. Wenn man das rote Gebiet werten möchte, dann muss man also Kronen aus der Mitte kaufen und diese darauf platzieren.
Genau, außerdem kommen da noch Türme drauf, je nachdem, wenn es dargestellt ist. Und wer immer die Mehrheit der Türme hat, der bekommt die Prinzessin. Und die Prinzessin gibt mir einen Rabatt auf die
Die
Gebäude.
Queen.
Ja, die Queen. Einen Rabatt auf die Gebäude, wenn ich sie kaufe. Und am Ende des Spiels sogar eine Krone für mein größtes Gebiet. Ja, ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Es ist ein wenig komplexer als King Domino und dürfte für den einen oder anderen, dem King Domino zu leicht ist, ihn eher ansprechen. Weil es dadurch auch taktischer geworden ist, beziehungsweise strategischer, würde ich sogar sagen, und ein bisschen mehr Ärgerfaktor im Spiel ist.
Ja, also ich finde es weiterhin ein schönes Spiel. Es ist nicht mehr ganz so einfach und flott gespielt wie King Domino. Man muss jetzt schon mal ein, zwei Überlegungen mehr treffen. Ich finde aber auch, ich denke genau für solche Leute, die King Domino schon ganz oft gespielt haben und die sagen, so einen kleinen Schritt mehr ist Queen Domino genau das Richtige.
Plus, man kann jetzt die Variante von King Domino, damals ging das nur im Zwei-Personen-Spiel, 7x7 Feld statt 5x5, kann man jetzt, wenn man die beiden zusammen macht, natürlich auch zu viert spielen. Oder man spielt mit einem ganz normalen Feld, 5x5, und dafür aber mit bis zu 8 Personen, weil die Figurenfarben von Queen Domino sind anders als von King Domino und damit kann man es mit bis zu 8 Personen spielen. Gleichzeitig ist hier auch dieser neue Magnetturm drin für die Plättchen. Und in der neuen Ausgabe von King Domino ist der auch drin. Oder aber man kann sich wohl ein Upgrade-Kit danach kaufen. Das hat Pegasus auch gesagt. Die gibt es noch nicht, aber die wird man dann nachträglich kaufen können. Ja, das war Queen Domino. Dann habe ich gespielt ReWorld. Da hat die Berner, glaube ich, nur zugehört, weil da waren ganz wenig Exemplare da. Ich glaube, genau eins. Genauso wie Noria, da war, glaube ich, auch nur ein Exemplar da. ReWorld ist ein neues Cramer-Kiesling-Spiel. Ich meine sogar auch vom Menzel illustriert, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Spielt im Science-Fiction-Weltall und zwar hat jeder ein Raumschiff. Das Raumschiff hat 5 Slots und im Prinzip ist es ein bisschen so, wenn man von Essen nach Hause fährt. Man packt seinen Kofferraum und muss das ganz schön Tetris-mäßig machen. Und am Ende des Tages packt man natürlich das, was man als letztes in den Kofferraum gepackt hat, als erstes daheim aus. Und das ist hier so ein bisschen der Clou, weil das ist, wie gesagt, Science-Fiction-Spiel und wir sammeln ein Terraforming-Units, wir sammeln ein Transportgefährte. und noch andere Sachen und ich muss eine gewisse Reihenfolge einhalten. Denn ich kann natürlich Satelliten auspacken, die bringen mir Siegpunkte für gewisse Konstellationen. Das sind die Endbedingungen für mich. Ich kann Terraforming-Einheiten auspacken. Das sollte ich möglichst früh machen, weil die erschaffen mir halt den Planeten oder die Stadt. Dann kann ich gewisse Firmen gründen, die sozusagen die Rohstoffe sind oder die bauen da etwas ab. Das muss ich aber genauso machen, dass die Firmen sozusagen immer von einer Transporteinheit bis zum Planeten runtergefahren werden können. Klingt jetzt irgendwie komplizierter, als es ist. Wir haben da vor Ort auch ein Video gedreht, wo das sehr, sehr anschaulich gezeigt wird, wie es funktioniert. Der spannende Aspekt ist, dass man sechsmal einlädt. Und dann am Ende komplett ausgeladen wird von allen Spielern, jeder Stück für Stück. Und das muss man sehr taktisch spielen. Und bei diesem Einladen hat man Handkarten und da liegen ganz viele Plättchen aus. Und ich lege halt eine Handkarte, zum Beispiel eine 5. Dann muss ich das, wo ich die 5 hingelegt habe, auch in mein fünftes Modul packen. Und witzigerweise, die benachbarten Plättchen können jetzt auch nur wieder von den anderen Mitspielern mit einer 5 genommen werden. Und das sorgt natürlich auch nochmal für eine fiese dritte Entscheidungsebene. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich denke, zu Eggert-Spiele passt das Spiel wie die Faust aufs Auge. Und der Gag ist, glaube ich, wenn man es ein paar Mal gespielt hat. Wir vor Ort hatten nicht genug Zeit. Das heißt, wir haben es nur 4 Runden lang gespielt statt 6. Und deswegen kann ich es jetzt nicht voll beurteilen. Genau, das war das Spiel ReWorld. Ja, dann haben wir vor Ort noch ein paar Kleinigkeiten mitbekommen. Zum einen wird es eine Neuauflage von Es war einmal geben in einem neuen Schachtelformat. Das wird das normale Grundspiel sein mit ein bisschen weniger Karten. Dafür wird dann auch demnächst eine Erweiterung auch schon kommen in einem kleineren Format. Und ja, wir hoffen mal, das Spiel kriegt dadurch nochmal mehr Aufmerksamkeit und es kommen hoffentlich mehr Erweiterungen raus, weil Bern und ich finden das Spiel ganz, ganz toll. Und Memoir haben sie auch vorgestellt. Das ist ja ein Edition Spielwiese-Spiel. Das haben wir euch schon per Video vorgestellt und haben auch über einen Podcast darüber berichtet. Das kommt jetzt auch im Pegasus-Format gleich raus, beziehungsweise ist schon draußen und ist ein tolles Spiel für 10 Euro. Macht sehr, sehr viel Spaß. Dann haben wir uns die Kinderspiele, wie gesagt, auch vor Ort mal angesehen, die in den letzten Monaten so rausgekommen sind. Das eine war ja das Fuchsspiel. Aber es gab auch noch weitere. Und zwar haben wir eine kurze Partie Grimmaffen gespielt. Das
Maffen.
Grimmaffen. Das ist
Das
ein
ist alt.
Nein, es ist nicht alt. Das haben sie als Neuheit auch noch weiter vorgestellt. Das ist im Prinzip, ich packe meinen Koffer mit Tiergeräuschen und Gestiken.
Das ist das alte von Selecta.
Das ist richtig, aber das ist ja die Neuauflage von Pegasus. Dann, das haben wir auf jeden Fall vor Ort gespielt. Ich habe da auf jeden Fall relativ schnell raus, hat auch viel Spaß gemacht. Dann haben sie sozusagen die kleine Reihe nochmal gezeigt, was in den letzten Wochen rausgekommen ist. Da ist auch dieses Sabrina Stachelschwein dabei, was jetzt sozusagen als das Einhorn rauskommt. Sie haben auch nochmal Gute Nacht Monster kurz vorgestellt. Auch ein schönes, kleines, putziges Kinderspiel. Und Katz und Schmaus, wo man mit Geschick Mäuse in Löcher in der Schachtel schwenken muss, indem man die Schachtel bewegt. Haben alle sehr, sehr viel Spaß gemacht. Pegasus baut inzwischen den Kindersektor auf und da ist sicherlich für jeden irgendein Spiel dabei, was mit seinen Kindern Spaß macht. Gleichzeitig kommt von Munchkin im Wunderland raus. Das ist im Prinzip eine Neuauflage thematisch von dem vorherigen Munchkin-Kinderspiel.
Ja, der Schatz, das heißt
Genau,
es.
Jäger des Schatzes. Und hier kommt es jetzt mit Alice im Wunderland-Thematik raus. Aber es sind sonst die gleichen Regeln. Das wird auch dann in Deutsch erscheinen. Ja, jetzt blätter ich hier gerade noch durch,
Azul.
ob ich noch was vergessen habe. Ja, siehste, Azul haben wir vergessen. Azul ist die Neuheit
Azul.
von
Plan B.
Plan B Games ist der neue Verlag von der Sophie, den sie gegründet hat. Und zu Plan B gehört ja jetzt auch Eggert Spiele. Die haben vor Ort Azul gehabt, wird weiterhin auch von Pegasus vertrieben, sowohl Plan B als auch Eggert. Und Azul ist ein schönes Spiel von Michael Kiesling. Ein abstraktes Thema, was man zu zweit bis zu 4 Personen spielen kann. Und es besteht aus sehr schönem Spielmaterial.
Das stimmt. Ja, das Spielmaterial ist wirklich sehr schön. Also irgendwie also ich meine, man hat diese Resinteile, die ja irgendwelche Fliesen darstellen und man versucht, die möglichst geschickt auf seinen Plan einzubauen.
Genau, thematisch spielt es irgendwie, wir waren zu Gast in Spanien und haben da diese tollen Fliesen gesehen und sind jetzt zurück, ich glaube Portugal war es, und wollen, dass wir das da jetzt auch machen. Ja, und zu Beginn des Spiels liegen je nach Spieleranzahl unterschiedlich viele kleine, schöner illustrierte Bierdeckel aus, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, also so runde Plättchen.
Und aus einem Sack werden vier Resin-Elemente gezogen, quadratische Resinsteine, wirklich sehr schön und dicke. Und da kommen jeweils vier auf diese Plättchen und dann ist man am Zug.
Genau, und wenn man am Zug ist, kann man immer eine Farbe, also alle Steine einer Farbe von so einem runden Plättchen runternehmen und die restlichen, die man nicht nimmt, weil in der Regel liegen da nicht nur alle einer Farbe drauf, sondern sagen wir mal, da liegen zwei blaue, ein roter, ein gelber. Und ich möchte jetzt die zwei blauen nehmen, dann nimmt man die zwei blauen runter, verbaut sie auf seinem Tableau und der rote und der gelbe, die gehen dann in die Mitte.
Genau. Aus der Mitte kann ich später auch rausnehmen. Am Anfang macht man das manchmal nicht, weil das hat zwar den Vorteil, dass man Startspieler wird, kostet aber auch einen Minuspunkt. Und ja, die Steine, die man nimmt, sortiert man auf seinem Tableau ein. Und auf seinem Tableau hat man ein Fünferfeld, ein Viererfeld, ein Dreier, Zweier und Einerfeld. Und wenn man einmal eine Farbe angefangen hat, darf man nur noch diese da einbauen. Habe ich jetzt sozusagen das Fünferfeld eingebaut, habe da vier schwarze Steine, habe nur noch eine Lücke und kriege jetzt aus der Mitte drei schwarze Steine. Darf ich den einen schwarzen Stein dort einbauen und bekomme für die anderen zwei schwarzen Steine allerdings dann Minuspunkte. Ziel des Ganzen ist es, das rechte Feld möglichst in Sudoku-Manier zu füllen, weil jede Farbe in jeder Spalte und Zeile nur einmal vorkommen kann. Und am Ende des Spiels gibt es für gewisse Konstellationen Sondersiegpunkte.
Ja, genau. Also für eine Spalte. Ist es eine Spalte? Ja, eine Spalte.
Für horizontal gab es, glaube ich, zwei, für vertikal gab es sieben. Und wenn man alle einer Farbe schafft, was nicht so einfach ist, dann kriegt es 10 Siegpunkte.
Genau.
Und für das Anbauen gibt es auch Siegpunkte, weil wenn man eine Spalte gefüllt hat, am Ende einer Runde rutscht dann immer der eine Stein rüber in die Spalte und dabei kann man Siegpunkte machen. Wie das Ganze funktioniert, schaut euch am besten unser Video an, da versteht man das ratzfatz. Und ja, wie hat es uns denn generell gefallen?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also das war eigentlich so das zweite Highlight beim Pegasus-Event. Von daher, das hat mir sehr gut gefallen. Ehrlich gesagt, ich habe von dem Spiel, also ich meine, ich habe mich da vorher natürlich auch nicht mit beschäftigt, aber auch wenn ich, als ich es dann so gesehen habe, habe ich erstmal so gedacht, so, sieht ja jetzt irgendwie nicht so pralle aus, das Cover. Aber das Spiel fand ich richtig gut. Es ist schnell gespielt. Man hat einige taktische Überlegungen und ich fand das richtig, richtig gut.
Ich finde auch, das hat mega viel Potenzial. Ich stimme Bernhard zu. Ich finde das Cover nicht sehr schön. Finde es auch nicht, dass es das Spielgefühl sehr gut nach außen trägt, das Cover. Man denkt eher, das ist trocken etc. Wenn man das Spiel aber auf den Tisch hat, lockt das Spielmaterial garantiert sofort auch Familien und Gelegenheitsspieler an. Die Regeln sind super schnell erklärt. Man kann es beim Spiel erklären. Das Spielmaterial ist super hochwertig und der Dauerspielreiz ist gegeben. Wir haben es vor Ort dreimal gespielt. Das sagt, glaube ich, auch schon viel aus. Wir haben es auch bei allen anderen Bloggern sehr oft in den Händen gesehen. Das ist also mit eins meiner Highlights. Zusammen mit dem Würfelspiel würde ich Berner zustimmen. Azul ist ein super, super, super tolles Spiel. Und ja, schade eigentlich, dass das Cover nicht ein bisschen verspielter geworden ist oder halt ein bisschen mehr auf das Spielgefühl eingeht und nicht auf diese abstrakte Ebene der Kacheln.
Also ich kann gar nicht mal sagen, dass das Cover hässlich ist. Das finde ich gar nicht. Es ist halt sehr abstrakt und ich fand es halt in dem Sinne nicht so ansprechend, weil ich mir einfach nichts drunter vorstellen konnte.
Ja, und ich weiß halt auch nicht, ob das Thema Kacheln da jetzt so gut passt. Aber gut, es ist halt ein abstraktes Thema und ich finde es auch auf die Bagellitsteine, wie gesagt, oder Resinsteine, die finde ich sehr, sehr schön. Und ja, also ich habe auch schon in unsere Vorschau eingepflegt, es wird auch eine kleine Erweiterung geben, nochmal mit noch schöneren Resinsteinen, nämlich mit durchsichtigen. Das sind dann Jokersteine, die man separat, ich glaube in Essen gibt es die als Promo oder man kriegt sie dazu oder man kann sie separat kaufen. Und da ist der Gag, dass die irgendeine Farbe ersetzen, zählen aber in der Endwertung nicht. Also das ist auch garantiert ganz spannend. Also wer auf schöne Familienspiele steht, mit einfachen Spielregeln und schönem Spielmaterial, der sollte sich vom Cover, wenn er das genauso betrachtet wie Bernd und ich, nicht abschrecken lassen. Greift zu, ist der Hit. Ja, ich finde, das hat ganz großes Potenzial, das Spiel. Ja, das waren im Prinzip alle Spiele, die wir vor Ort gespielt haben. Wir danken, wie gesagt, nochmal Pegasus vielmals für die Einladung. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben abends noch mal ein paar Spiele gespielt oder morgens. Ich habe zusammen, der Matthias hat bei uns übernachtet, haben wir mit Matthias noch ein paar Partien gespielt. War wie immer schön. Wir hoffen, ihr macht das nächstes Jahr wieder. Wir kommen gerne zu Besuch. Wir hoffen, ihr freut euch, dass wir jetzt noch mal zu einigen Spielen unseren Spieleeindruck geschildert haben. Wie gesagt, die Videos kommen dann demnächst auch noch online. Da könnt ihr euch noch mal die Detailerklärung angucken und könnt euch einen Ersteindruck machen von dem Spiel. Zu erwähnen sind es, dass alle Spiele in Essen erhältlich sein werden, zum Kaufen und zum Spielen. Und was ich auch ganz toll finde, Pegasus versucht dieses Jahr mal was komplett Neues. Ihr könnt tatsächlich bei Pegasus abends, wenn die Hallen schließen, noch in der Halle bleiben und ich glaube sogar bis Mitternacht oder länger spielen.
Ich glaub, bis zwei sogar.
Also ja, ich denke, relativ lang. Das kostet aber extra Geld. Ich meine, ein Tagesticket war, glaube ich, 59 und wenn man zwei Tage da bleibt und das macht, glaube ich, 89 oder so, dann kann man da an dem Stand bleiben. Es gibt auch Essen und Getränke, die sind da schon mit abbezahlt und dann könnt ihr da vor Ort, wenn ihr einfach Bock habt und wollt nicht, dass die Messe zu ist, dann könnt ihr da die ganzen Spiele spielen, die Pegasus und alle vertrieblichen Sachen, die Pegasus rausbringt, die wird es dann am Stand geben und im Zweifelsfall werden die euch garantiert auch von Supportern erklärt, schätze ich mal. Finde ich eine tolle Sache, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ja, das waren dann vor Ort
Berner
und der Andreas. Wir hoffen, ihr habt wie immer bei uns viel Spaß. Schaut in unsere Essen-Vorschau rein, schaut in unsere Videos rein. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dass wir uns neues Equipment kaufen können, beziehungsweise auch einzelne Sachen nochmal verbessern können, dann guckt doch auf patreon.com/klickenabend und unterstützt uns mit einem monatlichen Geld. Und dann könnt ihr auch Spiele gewinnen. Wir haben gerade erst wieder eine Verlosung gemacht mit 10 ganz tollen Spielen, die per Post rausgegangen sind. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.